Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger, ich grüße Sie herzlich. Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben sich darauf geeinigt, die Führungsfrage nun bei einem Parteitag Mitte Januar zu klären. Bringt das ein bisschen Ruhe in die Partei? Schauen wir gleich drauf. Restaurants und Kneipen dicht, Kinos und Theater auch. Der einmonatige Teil-Lockdown beginnt in wenigen Stunden. Wie Berlins regierender Bürgermeister Müller die Maßnahme verteidigt, hören Sie gleich dann. Auch in anderen europäischen Ländern wird es zu Schließungen von vielen Einrichtungen kommen, etwa in Großbritannien, das wird Thema bei uns sein, und in Belarus protestierten wieder Tausende gegen die Regierung Lukaschenko und wieder gab es Gewalt und viele Festnahmen. Zum Ende der Sendung die Berichte vom Sport und im Anschluss beantworten wir die Frage, wie sich Corona auf die Klimakrise auswirkt, in unserem Hintergrund dann ab 20 vor 7. Die Führungsfrage in der CDU ist noch nicht geklärt. Auf einem Parteitag Anfang Dezember sollte dies ja eigentlich geschehen, ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Aufgrund der Corona-Entwicklung wurde der Parteitag dann aber verschoben, was ja durchaus für Diskussionen innerhalb der Partei auch gesorgt hat. Vor allem Bewerber Friedrich Merz hatte gewettert und gemutmaßt, dass Teile des Partei-Establishments ihn verhindern wollen. Nun also haben die drei Kandidaten neben Merz noch Armin Laschet und Norbert Röttgen einen Vorschlag gemacht. Pünktlich zum Superwahljahr 2021 soll der neue Vorsitzende dann präsentiert werden können. Gudula Geuter hat die Reaktionen auf diese Einigung gesammelt. Die amtierende Parteivorsitzende jedenfalls begrüßt den Kompromiss.
Die Debatte über den Parteitagstermin hat der CDU geschadet, betont Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Resonanz aus der CDU und von außen habe alle zu einem Einsehen gebracht, sagte sie dem Sender NTV. Es klingt nach Erleichterung und Mahnung zugleich, wenn sie hinzufügt.
Ich glaube, es war ein Blick in den Abgrund, den alle tun konnten. Und ich hoffe, dass der so nachhaltig war, dass der faire Wettbewerb, ich will das nochmal betonen, der wirklich 8 Monate ja auch organisiert worden war, auch mit hohem Einsatz und Disziplin der Kandidaten selbst, dass dieser faire Wettbewerb jetzt auch bis zum Ende beibehalten werden kann.
Am Samstagabend hatte Generalsekretär Paul Ciemiak via Twitter mitgeteilt, die drei Kandidaten hätten sich geeinigt. Die Führungsfrage solle auf einem Parteitag Mitte Januar geklärt werden. Man wolle den Bundesvorstand bitten, diesen Termin festzulegen. Dem waren offenbar mehrere Telefon- und Videokonferenzen zwischen Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen vorangegangen, gefolgt von der Abstimmung mit Parteichefin und Generalsekretär. Der neue Termin liegt nur etwa 6 Wochen nach dem ursprünglichen am 4. Dezember, den der Bundesvorstand mit Verweis auf die Corona-Lage abgesagt hatte, gefolgt von Protesten und Vorwürfen des Kandidaten Friedrich Merz.
Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet.
Merz-Attacke kam offenbar auch bei den eigenen Anhängern nicht durchweg gut an. Denen hatte der frühere Fraktionsvorsitzende geschrieben, er habe sehr viel Zustimmung, aber auch Kritik bekommen. Zitat: Über die Zustimmung freue ich mich, die Kritik nehme ich sehr ernst. Mehrere CDU-Landesverbände regten in der Folge die Verschiebung auf Januar an. Der Zeitplan ist eng. Am 14. März finden in Hessen Kommunalwahlen, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Später im Jahr folgen die Wahlen zu 4 weiteren Landtagen und schließlich zum Bundestag. Man brauche Klarheit für das neue Jahr, twitterte Armin Laschet nach der Einigung. Dem diene der gemeinsame Vorschlag. So auch Norbert Röttgen, der schrieb, wir müssen unsere Führungsfrage zügig klären, um uns dann mit neuer Kraft auf die anstehenden Wahlkämpfe zu konzentrieren. Merz sprach von einem guten Kompromiss. Wie viel Zeit nach der Kandidatenkür für diese Wahlkämpfe bleibt, hängt auch davon ab, in welcher Form der Parteitag abgehalten wird. Man bereite sich auf 3 Varianten vor, erläuterte Kramp-Karrenbauer, auf einen Präsenzparteitag oder eine digitale Veranstaltung, auf der dann entweder ebenfalls digital oder aber per Brief abgestimmt würde. Die Briefwahl sei die komplizierteste Variante, schränkte sie ein.
Präsenzparteitag wird davon abhängen, wie sich die Covid-Situation weiterentwickelt. Und Digitalparteitag mit Wahl hängt davon ab, ob wir die Rechtssicherheit hinbekommen. Und da gibt es ermutigende Signale von Wolfgang Schäuble, dem Bundestagspräsident, aber eben auch von Vertretern von SPD, FDP und Grünen.
Sie sei deshalb zuversichtlicher, dass eine rechtssichere Lösung gefunden werden könne. Schon zuvor hatte sie für eine Grundgesetzänderung geworben. Über das Parteitagsverfahren im Einzelnen sowie über die rechtlichen und technischen Fragen soll, so Ciemiak, abschließend der CDU-Vorstand am 14. Dezember entscheiden.
Gudula Geuter berichtete für uns. Ein vierwöchiger Teil-Lockdown steht bevor. Das Coronavirus soll sich nicht weiter so schnell verbreiten. Virologe Drosten hat es jetzt so formuliert: Am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir infiziert und wollten andere vor Ansteckung schützen. Und umgekehrt sollten wir so tun, als sei der andere infiziert und wir wollten uns selbst schützen. In einer Regierungserklärung hat nun auch Berlins regierender Bürgermeister Müller heute noch einmal alle Bürger angesprochen, sich an die strengen Kontaktbeschränkungen und Regeln zu halten. Claudia van Lack hat das verfolgt.
Die Schließung von Restaurants, Kinos und Theatern ab morgen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im November. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nannte dies in seiner heutigen Regierungserklärung schwer und bitter, aber notwendig. Eine Lage wie in Berlins Partnerstadt Brüssel müsse unbedingt vermieden werden.
Meine Damen und Herren, ich will kein Brüssel in Berlin, ich will kein Bergamo, ich möchte keine Bilder, wie wir sie im Frühjahr gesehen haben, von Kühllasten dann mit Verstorbenen, die durch New York fahren. Ich möchte so etwas nicht für Berlin.
Berlin setzt die Beschlüsse von Bund und Ländern weitgehend um. Ausnahmen wird es beim Sport geben. Kinder dürfen weiterhin in Gruppen Sport treiben, drinnen und draußen, so der SPD-Politiker.
Die Kinder sind in einer besonderen Situation und wir haben wieder im Senat, als wir die Maßnahmen beschlossen haben, darauf geachtet, dass wir einerseits in der bundesweiten Verständigung bleiben, aber wieder darauf reagieren, dass wir in einer Großstadt auch besondere Situationen haben.
So bleiben auch Zoo und Tierpark geöffnet. In den Bibliotheken können weiter Bücher ausgeliehen werden. Müller, derzeit auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, versprach, das Parlament bei den politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise künftig stärker einzubinden. Am Donnerstag hatte der rot-rot-grüne Senat die verschärfte Infektionsschutzverordnung beschlossen. Heute debattiert das Abgeordnetenhaus darüber nachträglich. Dies stieß besonders bei der AfD auf Kritik. Fraktionschef Georg Pasterski nannte die beschlossenen Einschränkungen unverhältnismäßig, übertrieben und undifferenziert.
Wer ein Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Kabarett oder Kino betreibt, wird spätestens ab morgen, Montag, zum Opfer einer kurzsichtigen Symbolpolitik.
Im Gegensatz zu den Oppositionsfraktionen AfD und FDP trägt die CDU die verschärften Regeln mit. Nicht ohne den Finger in die Wunde zu legen, die unzureichende Digitalisierung der Berliner Verwaltung. Wenn die Verwaltungsmitarbeiter jetzt erneut ins Homeoffice geschickt würden, dann entließe man die Mitarbeiter ins Nichtstun, so Oppositionsführer Drecker.
Wenn größere Teile der Verwaltung wieder im Homeoffice zur Untätigkeit verurteilt wird, dann schädigen wir auch noch diejenigen Unternehmen, die trotz Beschränkungen arbeiten können. Und das müsste Ihr Senat doch in den letzten 9 Monaten geregelt haben, meine Damen und Herren.
Regierungschef Michael Müller appellierte zum Abschluss seiner Rede noch einmal an die Eigenverantwortung aller. Die Kontakte müssten unbedingt auf das Minimum reduziert werden.
Die Debatten um den Teil-Lockdown in Berlin, Claudia van Lack berichtete. Nicht nur in Deutschland wird das öffentliche Leben wieder eingeschränkt. Auch in mehreren europäischen Ländern haben die Regierungen schärfere Maßnahmen angekündigt. Unter anderem in Österreich, Polen, Griechenland und Großbritannien, wo wir jetzt hinschauen. Christine Heuer berichtet für uns aus London. Die härteren Maßnahmen dort kamen nicht wirklich überraschend.
Der Schock kam mit Ansage, trotzdem sitzt er tief. Seit Tagen war absehbar, dass die Regierung um eine Kehrtwende in ihrer Corona-Politik nicht herumkommt. Gestern Abend, 2 Tage früher als ursprünglich geplant, hat Boris Johnson den 2. nationalen Lockdown angekündigt. Am Donnerstag soll alles schließen, was nicht lebensnotwendig ist. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Persönliche Kontakte werden beschränkt, Schulen und Universitäten dürfen aber weitermachen. Die Maßnahmen gelten bis zum 2. Dezember. Schlimme Nachrichten für die Engländer, die heute Morgen dann noch einmal getoppt wurden, als Staatsminister Michael Gove für die Regierung ins Fernsehen ging und zugab, dass das Land möglicherweise länger im Lockdown bleiben muss als bis zum Dezember. Wenn die Daten da nicht so sind wie erhofft, könnte der Lockdown also verlängert werden, fragt die Moderatorin Gove.
If the data on the whole is not looking as you are hoping, then the national lockdown could be extended.
We will always take a decision in the national interest based on evidence. The best information we have
is that yes.
Yes.
So it could be extended.
Yes.
Die Briten dürfte die Ansage noch weiter auf die Palme treiben. Vor wenigen Tagen noch bestand Boris Johnson darauf, ein zweiter Lockdown sei desaströs, die nukleare Option für die schwankende britische Wirtschaft. Der Regierungschef schloss ihn deshalb aus. Gestern dann die Kehrtwende. Die Zahlen galoppieren, die Pandemieberater sehen ihre schlimmsten Szenarien weit übertroffen. Und der Premierminister erklärt abrupt, nun sei es Zeit zu handeln. Man müsse der Natur mit Demut begegnen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.
The risk is that for the first time in our lives, the NHS will not be there for us and for our families.
Zum ersten Mal in unserem Leben besteht das Risiko, dass der NHS nicht für uns und unsere Familien da sein kann. Ärzte und Pfleger müssten entscheiden, wen sie behandeln, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht, wer leben und wer sterben würde.
Who would get oxygen and who wouldn't? Who would live and who would die?
Vor dieser Gefahr allerdings warnen seine Berater den Premierminister schon geraume Zeit. Statt nationaler Maßnahmen gab es ein regional gestaffeltes Ampelsystem, an das viele sich nicht hielten, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten oder ihnen die Regeln schlicht zu kompliziert waren. Für Johnson hat sein Handeln auch politische Konsequenzen. Am Mittwoch stimmt das Parlament über den neuen Plan ab. Es wird mit mächtig Ärger auf dem rechten Tory-Flügel gerechnet. Dort hält man strikte Corona-Maßnahmen ohnehin für Teufelszeug. Und auch dort sind viele fassungslos, wie der Premierminister in der Krise agiert.
Großbritannien vermeldete heute mehr als 23.000 neue Infektionen. Die Regierung will also, wie von Christine Heuer gehört, nun handeln. Unermüdlich versammeln sich die Gegner der Regierung Lukaschenko. Zu Zehntausenden gehen sie in Belarus auf die Straßen. Auch an diesem Sonntag wieder. Carla Engelhardt hat beobachtet, wie die Demonstration abgelaufen ist. Augenzeugen berichten, dass es erneut zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Mehrfach Blend- und Lärmgranaten eingesetzt wurden.
Die Polizei sperrte Zufahrtsstraßen und mehrere große Plätze mit Gittern ab. U-Bahn-Stationen wurden geschlossen. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften marschierte mit Sturmgewehren auf. In den Seitenstraßen bezogen Gefangenentransporter Stellung, wie das unabhängige Nachrichtenportal Tut.bei auf Fotos und in Videos zeigte. Trotzdem strömten zehntausende Menschen in verschiedenen Kolonnen aus der Minsker Innenstadt Richtung Kurpati, zum Friedhof für die Opfer des Stalinismus. Immer wieder wurden sie von schwer bewaffneten Sicherheitskräften aufgehalten und auseinandergedrängt. Die Opposition hatte zu einem Marsch gegen den Terror aufgerufen, gegen die zunehmende Polizeigewalt und gegen Langzeitpräsident Lukaschenko. Er hatte vergangene Woche die Order ausgegeben, Arbeiter, Lehrer oder Ärzte, die sich dem Streikaufruf der Opposition angeschlossen hatten, zu entlassen, Studenten, die demonstrierten, zu exmatrikulieren. Und Präsident Lukaschenko drohte offen und direkt mit noch mehr Gewalt gegen die Demonstranten. Wir machen keine Gefangenen mehr. Wenn jemand einen Militärangehörigen berührt, muss er mindestens ohne Hände weggehen. Jetzt reicht es. Wir werden nicht weichen. Er habe früh gewarnt, dass rote Linien nicht mehr überschritten werden dürfen. Warnschüsse wurden abgegeben und Blendgranaten in die Menge geworfen. Außerdem funktionierte das mobile Internet zeitweise nicht. Die Behörden wollten damit verhindern, dass sich Demonstranten etwa über Telegram verabreden oder Videos von Festnahmen schnell verbreitet werden. Das Menschenrechtszentrum Wiesna sprach am Nachmittag von mehr als 70 Festnahmen, Tendenz steigend. Svetlana Tichanowskaja von der Opposition wendete sich aus ihrem EU-Exil in Litauen auf ihrem Telegram-Kanal an die Demonstrierenden. Der kritische Punkt ist erreicht. Weitere Entlassungen, Exmatrikulationen und Repressionen werden das Regime mit der doppelten Geschwindigkeit zusammenbrechen lassen. Deshalb will das Regime uns einschüchtern. Aber es versteht nicht, dass die Angst sich bei den Belarusen in Entschlossenheit wandelt, bis zum Sieg zu gehen. Wir brauchen das Regime nicht mehr. Das ist gerade die Macht des Volkes, eine friedliche und nicht nachlassende Stärke der Bürger, die füreinander verantwortlich sind. Belarus hat am Sonntag seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Das hatte der Grenzschutz bereits am Donnerstag überraschend angekündigt. Betroffen sind die Grenzen nach Polen, der Ukraine, Lettland, Russland und Litauen. Als Grund wurde die epidemiologische Lage in einigen Nachbarländern genannt. Bisher hatte die Behörde in Minsk die Gefahren durch die Corona-Pandemie kleingeredet.
Carla Engelhardt über anhaltende Proteste in Belarus. Welche Partei hat die Parlamentswahl in Georgien gewonnen? Darüber sind sich Regierungspartei und Opposition gar nicht einig. Beide reklamierten gestern Abend nach der Wahl den Sieg für sich. Über die Situation in Georgien am Tag nach der Wahl berichtet nun unsere Korrespondentin Gesine Dornblüt. In dem Land könnte es zu Unruhen und womöglich einer politischen Krise kommen, fürchten Beobachter.
Mehrere Oppositionsparteien haben angekündigt, das Ergebnis der gestrigen Parlamentswahl in Georgien nicht anzuerkennen. Am Nachmittag versammelten sich zunächst einige hundert ihrer Anhänger vor dem Parlament im Zentrum von Tiflis. Unter ihnen der 27-jährige Arzt Tornike. Die meisten jungen Leute, mit denen ich Kontakt habe, glauben, dass die Wahl gefälscht wurde. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wähler wurden bestochen, bei der Auszählung wurde gefälscht. Nach Auszählung des größten Teils der Stimmen liegt die Regierungspartei Georgischer Traum des Milliardärs Bidzina Iwanischwili weit vorn. Sie kommt demnach auf rund die Hälfte der Wählerstimmen. Die größte Oppositionspartei, die Vereinte Nationale Bewegung von Ex-Präsident Michail Saakaschwili, erreicht nach bisherigem Stand etwa ein Viertel der Stimmen. Außerdem dürften etwa 7 weitere Parteien ins Parlament einziehen, deren Zustimmung liegt allerdings jeweils nur bei wenigen Prozent. In einigen Wahlbezirken könnte ein zweiter Wahlgang nötig werden, wenn dort keiner der Direktkandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhält. Nach Angaben einheimischer Wahlbeobachter war der gestrige Tag von zahlreichen Verstößen geprägt. Vor mehreren Wahllokalen kam es zu Schlägereien. Transparency International Georgien mit 600 Beobachtern vor Ort sprach von einem Rückschritt gegenüber der Parlamentswahl vor 4 Jahren. Internationale Beobachter waren wegen der Corona-Pandemie nur in geringer Zahl angereist. Tini Cox, Leiter der Delegation des Europarates, beurteilte die Wahl trotz allem im Großen und Ganzen als fair.
Overall, these have been free elections, which is quite something.
Allerdings, so Cox, gäbe es durchaus Verbesserungsbedarf, was die Fairness angehe. In einem doch recht armen Land wird so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben, ohne Begrenzung nach oben, da versteht jeder, dass das gefährlich ist. Der Europarat und die OSZE-Wahlbeobachter haben mehrfach darum gebeten, das zu ändern, damit die Bürger sehen, woher das Geld kommt, wohin es geht. Georgien hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet und ist dabei, damit verbundene Reformen umzusetzen. Der Großteil der Bevölkerung und auch die meisten Parteien streben eine Mitgliedschaft in der EU und in der NATO an. Der Politologe Corneli Kakaccia vom in Tiflis ansässigen Think Tank Georgian Institute of Politics gibt allerdings zu bedenken, vergessen Sie nicht, Georgiens Demokratie ist nicht gefestigt. Georgien ist erst eine aufstrebende Demokratie. Wir müssen die Institutionen stärken und das ist bisher nicht geschehen. Demokratie hängt auch mit politischer Kultur zusammen. Im Endeffekt ist das hier immer noch ein postsowjetisches Land. Georgiens Demokratie fehlt es an Reife.
Die Informationen von Gesine Dornblüt. In den Umfragen liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden vor dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Doch 2 Tage vor der Wahl in den USA gibt sich Trump weiter siegessicher und er versucht in zahlreichen Wahlkampfauftritten weiter Wähler zu mobilisieren. Gleich 4-mal sprach er allein in Pennsylvania vor Anhängern.
Einen Außenseiter hätten die Menschen in Pennsylvania vor 4 Jahren gewählt, der es mit dem politischen Establishment aufgenommen habe und dafür wiedergewählt werden müsse. Das ist die alte Botschaft, die Donald Trump erneut unter das Wahlvolk bringen will. Seine Fans lieben ihn nach wie vor. Dicht gedrängt, meistens ohne Atemmaske, jubeln sie ihm zu. Allein gestern hielt Trump 4 Wahlkampfveranstaltungen in Pennsylvania ab. Einer von 3 Staaten des Mittleren Westens, die er 2016 Hillary Clinton mit hauchdünner Mehrheit abgenommen hat und die ihm den Wahlsieg beschert haben. Heute hat Trump Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia und Florida im Visier.
And if I don't look like a typical politician, that's very simple. It's because I'm not a politician.
Ob seine Anti-Establishment-Botschaft noch einmal so verfängt wie vor 4 Jahren, wird sich zeigen. Die Corona-Krise ist in den USA das Hauptthema dieser Tage. Die Bilanz der Regierung bei der Pandemiebekämpfung ist schlecht und Trump versucht deshalb, den Blick auf die wirtschaftliche Lage zu richten, die sich im 3. Quartal deutlich verbessert hat. Doch das wichtigste Thema für die Wähler ist Corona. Die in den letzten Wochen in die Höhe schießenden Infektions- und Todeszahlen sind besorgniserregend. In den den drei Mittelwest-Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania liegt Trump im statistischen Mittel der Umfragen hinter Biden und das schon seit Wochen. Doch den notorisch unzuverlässigen Umfragen in den Einzelstaaten mag niemand vertrauen, am wenigsten die Demokraten. Deshalb ist auch das Biden-Team verstärkt im Mittelwesten unterwegs. Den strategischen Fehler der Clinton-Kampagne, die Region stiefmütterlich zu behandeln, will man nicht noch einmal machen. Die Midwest-Staaten sind für Biden so wichtig wie Florida für Trump. Bidens Hauptwahlkampfthema, die Untätigkeit der Trump-Administration in der Corona-Krise. Amerika stehe an einem Scheideweg und müsse eine Schicksalswahl treffen.
It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. We're done with the chaos.
Es ist Zeit, dass Donald Trump seine Sachen packt und heimfährt. Wir haben genug vom Chaos, von den Tweets, der Wut, dem Hass, dem Versagen, der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Vor uns liegt viel Arbeit. Der Präsidentschaftsbewerber verspricht einen Covid-Aktionsplan und koordiniertes Handeln gegen die Pandemie. Bidens wichtigster Wahlkampfhelfer Barack Obama tourt mit ihm durch die USA und auch sein Hauptthema ist Corona.
The federal government has had an opportunity to respond for months.
Die Bundesregierung hatte 4 Monate Zeit, auf die Pandemie zu reagieren. Trump behauptet am Ende dieses Wahlkampfes, die Presse sei zu fixiert auf Covid. Könnt ihr euch erinnern, als die Republikaner sagten, lasst die Automobilindustrie in Detroit pleite gehen? Sie könnten jetzt genauso gut sagen, lasst Amerika Covid bekommen.
Markus Pindor über den Wahlkampfendspurt in den USA. Die Neugierde trieb die Menschen heute wohl zum neuen Hauptstadtflughafen. Jedenfalls kamen hunderte Besucher am Tag nach der Eröffnung. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, mit jahrelanger Verzögerung jetzt in Betrieb genommen. Unser Landeskorrespondent für Brandenburg hat sich angesehen, wie das abgelaufen ist. Er ist recht zufriedenen Fluggästen begegnet.
Prima. Also ich finde, man sollte nicht hier rummeckern. Es ist total in Ordnung und dieses Holz ist ganz schön gemütlich in diesem ganzen Designerzeug da.
Die Mit-50erin Margit ist eine der ersten Fluggäste am BER. Sie steht vor der Sicherheitsschleuse und ist auf dem Weg nach Mailand. Der Flughafen sei angenehm, verbreite ein warmes, behagliches Gefühl, sagt sie.
Der hat ein bisschen Seele schon, obwohl er noch nie benutzt wurde.
Heute Morgen, 6:45, startete offiziell die erste Maschine vom Flughafen Berlin-Brandenburg-Willy Brandt. Ein Flug nach London. Ein Ereignis, das der deutschen Presseagentur gar eine Eilmeldung wert war. Alles in allem sei der erste Betriebstag des BER weitgehend pannenfrei abgelaufen, heißt es. Es hätte lediglich kleine Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem privaten Sicherheitsdienst und der Bundespolizei gegeben, so Polizeidirektor René Kexel, der Chef aller Bundespolizisten am BER gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wir hatten zum Beispiel Abstimmungsprobleme noch mit dem Flughafenbetreiber, mit Securitas, wann wird welche Spur geöffnet und wie sind die Abläufe dort. Wir haben das alles ein halbes Jahr lang probiert in den Probeläufen, aber die Realität ist dann doch mal immer noch ein bisschen anders als der Probelauf.
Der Betrieb am BER ist heute gewissermaßen im Ruhemodus gestartet, weshalb man auch den Eindruck bekam, dass mehr neugierige Besucher als Fluggäste im Airport unterwegs waren. Bis zur Schließung von Tegel rechnet Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrupp mit täglich zwischen 3.000 und 5.000 Passagieren am BER. Lüttke-Dahldrupp fordert auch in Richtung des CSU-Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, dass man den BER neben Frankfurt am Main und München zu einem Hub, zu einem internationalen Drehkreuz machen müsse, um Berlin auf der weltweiten Luftverkehrskarte zu einem bedeutenden Knotenpunkt zu machen. Das könne man sich wünschen, sagt Luftfahrtexperte David Haase vom Online-Portal Airliners, sei aber wenig realistisch.
Die Lufthansa hat Frankfurt und München und die Lufthansa wird mit Corona auch nicht größer, sondern tendenziell eher kleiner. Da wird es kein drittes Drehkreuz geben in Deutschland. Es gibt keine zweite große Fluggesellschaft mehr in Deutschland. Air Berlin ist Geschichte. Es gibt auch keine andere Fluggesellschaft, die jetzt unbedingt in Berlin ein Drehkreuz etablieren möchte.
Auch wenn der internationale Flughafen Berlin-Brandenburg jetzt mit 14-jähriger Verspätung ans Netz gegangen ist, wird er weiter die Schlagzeilen beherrschen. Denn die immensen Kosten, Baukosten, Schallschutzmaßnahmen, Schuldentilgung werden weiterhin das Staatssäckel belasten. Ohne zusätzliches Geld würde der Flughafen in eine Insolvenz abrutschen, heißt es. Weshalb die Anteilseigner, die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund jährlich dreistellige Millionenbeträge zahlen müssen, um den Flughafen vor einer Zahlungsunfähigkeit zu schützen. Externe Gutachter sprechen davon, dass der BER bis 2023 über 2 Milliarden Euro benötigen werde, Anton Hofreiter, der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, fordert daher ein Entschuldungskonzept für den BER.
Und das muss ehrlich auf den Tisch. Nämlich, wenn man boshaft sein wollen würde, könnte man sagen, hier wird Insolvenzverschleppung betrieben.
Der BER ist in Betrieb. Christoph Richter war für uns dort. Und wir kommen zum Sport, bleiben aber in Berlin. Im Olympiastadion läuft die Partie der Fußball-Bundesliga an diesem Spieltag. Hertha BSC empfängt den VfL Wolfsburg. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie steht's?
Es steht 1:1. Das erste Tor hat Matthias Kunja für Hertha BSC geschossen, schon früh in der 6. Minute. Aber Riedle Baku hat dann für den VfL Wolfsburg ausgeglichen. Im Moment läuft die 34. Spielminute. Bereits beendet ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen heute Nachmittag. Leverkusen gewinnt die Partie mit 4:2. Julia Metzner berichtet.
Im strömenden Regen von Freiburg war Leverkusen das deutlich wetterfestere Team. Obwohl die Gastgeber durch Höhler früh in Führung gegangen waren, gab Freiburg die Partie dann aus der Hand. Ein Doppelpack von Leverkusens Alario sorgte für den 2:1 Halbzeitstand. Zwar hatte sich Freiburg nach der Pause wieder etwas gefangen, aber Amiri und Tah sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:3 von Freiburgs Petersen gab nur kurz Grund zur Hoffnung. Am Ende gewannen mit Leverkusen das cleverere Team im strömenden Regen von Freiburg und bleibt in der Liga ungeschlagen.
In der zweiten Bundesliga ist der VfL Bochum auf den zweiten Platz vorgerückt durch einen 3:2 Sieg in Würzburg. Hannover 96 hat 1:4 bei Greuther Fürth verloren und das torreichste Spiel hat Darmstadt gewonnen. Ein 4:3 in Karlsruhe, von dem Stefan Kerstold berichtet.
Es war ein Fußballspektakel mit einem bitteren Ende für den Karlsruher SC. Mit 3:4 verliert das Team von Trainer Christian Eichner die Partie gegen den SV Darmstadt 98 und bleibt nach dem 6. Spieltag im Tabellenkeller. Die frühe Führung der Gäste durch Kempe drehte der KSC noch vor der Pause. Hofmann und Wanicek per Foulelfmeter die Torschützen. Im zweiten Durchgang dominierten erneut die Gäste. Palsson per Flugkopfball und Dursun sorgten für den erneuten Karlsruher Rückstand. Als dann Hofmann mit seinem zweiten Treffer das 3:3 gelang, dachten die meisten der 450 Zuschauer an eine gerechte Punkteteilung. Doch ein verwandelter Handelfmeter von Kempe, Kobalt sah dabei die gelb-rote Karte, sorgte für die am Ende bittere 3:4 Heimniederlage.
Rund 500 Millionen Euro. So viele Schulden soll der FC Barcelona angesammelt haben. Ein katalanischer Radiosender berichtet, dass Barca im Januar die Insolvenz drohe, wenn die Spieler nicht jetzt auf einen Teil ihres Gehalts verzichten würden. Ronald Reng, Experte für spanischen Fußball, glaubt aber nicht, dass Barcelona wirklich bankrott gehen würde.
Der FC Barcelona wird nicht bankrott gehen. Also davon ist er zum einen, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt und zum anderen geht das gar nicht. Da gibt es ja in der Wirtschaftssprache das Wort too big to fail und das trifft auf Barcelona zu. Der ist in Katalonien so eine Institution, da müsste die Generalitat, die Regierung, irgendwelche Schulen verkaufen oder schließen, bevor sie den FC Barcelona zumachen könnten.
Sagt Ronald Reng, das ganze Gespräch gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Für die Handballer vom THW Kiel ist die Saisonstart nicht ganz glatt gelaufen. Heute haben die Kieler den GWD Minden aber mit 41:26 souverän in der Handball-Bundesliga besiegt. Stefan Kroos.
Vor Geisterkulisse hat sich der THW in der Bundesliga an die Tabellenspitze gespielt und kam zu einem ungefährdeten Kantersieg. Einen Tag bevor die neuen Corona-Maßnahmen in Kraft treten, verzichteten die Kieler freiwillig auf Zuschauer in der Arena, um auch ein Signal an die Gesellschaft zu senden. Beim 41:26 Erfolg gegen harmlose Mindener überzeugte der Titelverteidiger vor allem im Angriff und setzte sich schon Mitte der ersten Hälfte Tor um Tor ab. 7 Treffer betrug der Vorsprung zur Pause. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich der THW Kiel weiter in Spiellaune, vor allem der torgefährliche norwegische Rückraumspieler Reinkind. Der THW Kiel geht nun mit dem 5. Bundesliga-Erfolg im 6. Spiel in die Länderspielpause.
14 Jahre ist die Formel 1 nicht mehr in Imola gefahren und das Rückkehrrennen hat Lewis Hamilton gewonnen im Mercedes und Mercedes hat damit auch die Teamwertung gewonnen, berichtet Volker Hirt.
Mercedes schreibt Geschichte. Zum 7. Mal hintereinander Konstrukteursweltmeister. Das hat es noch nie gegeben und das vorzeitig. 4 Rennen vor Saisonschluss. Es gab wieder einen Doppelsieg. Bottas startete vor Lewis Hamilton, aber dank taktischer Cleverness, exzellentem Fahrvermögen und Glück war Hamilton am Ende wieder vor seinem Teamkollegen. Der Einzige, der den beiden den Doppelsieg hätte streitig machen können, war Max Verstappen. Der schied nach einem Reifenschaden kurz vor Ende des Rennens aus. So wurde Daniel Ricciardo im Renault Dritter. Als 12. beendete Sebastian Vettel das Rennen. Sein Ferrari-Teamkollege Leclerc machte es erneut viel besser, wurde 5.
Informationen von Volker Hirt.
Dankeschön an Maximilian Rieger für den Sport. Das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.